Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Bellator hat ungarische Filmgeschichte geschrieben und auch auf der Berlinale mit seinen Filmen begeistert. Jetzt ist der Regisseur im Alter von 70 Jahren gestorben. Wir haben es gerade auch in den Nachrichten gehört. Gleich werden wir an ihn und an sein Kino erinnern. Dann schauen wir zum Thomas Mann Haus und in die Villa Aurora nach Los Angeles, ein Jahr nach der verheerenden Brandkatastrophe in Kalifornien. Mit viel Glück sind die beiden Gebäude damals nicht abgebrannt. Wie sieht es heute dort aus? Das wollen wir wissen. Und wir fragen, ob nach dem 30-jährigen Krieg der Westfälische Frieden von 1648 Modell sein kann für Friedensverhandlungen im 21. Jahrhundert. Im Alter von 70 Jahren ist der ungarische Regisseur Bellator gestorben. Er galt als der bedeutendste ungarische Filmemacher seit der politischen Wende 1989. Seinen Durchbruch feierte Tar 1994 mit Satan Tango. Die Produktion ist 440 Minuten lang, also 7 Stunden und 20 Minuten. Im Forum auf der Berlinale wurde Satan Tango uraufgeführt. Typisch für Tar waren Filme in Schwarz-Weiß und lange, lange Einstellungen. Mehrere Romane des diesjährigen Literaturnobelpreisträgers Laszlo Krasznahorskai hatte verfilmt. Gemeinsam haben sie Drehbücher geschrieben.
Minden élőlény elnémul. Vajon megindulnak a hegyek? Ránk dől a mennyboltozat. Beomlik a föld. Nem tudjuk, mi lesz. Nem tudjuk, mi lesz, mert beállt a teljes napfogyatkozás.
Ein Ausschnitt aus dem Film Die Werkmeisterschen Harmonien von Bellator nach dem Roman Melancholie des Widerstandes von Laszlo Krasznahorkai. Wir wollen nun an diesen so wichtigen ungarischen Regisseur erinnern. Jörg Taschmann, was zeichnet denn Bellator aus und in welcher Filmtradition stand er denn?
Er war eigentlich erstmal Autodidakt, also hat sich das Filmemachen so selber beigebracht, hat als junger Mann auf einer Schiffswerk gearbeitet, da also auch das harte realistische Leben im ungarischen Sozialismus kennengelernt. Und machte dann ab 82 eben Filme. Der erste Film Panel Kapcsolat, der spielte in so Neubaublöcken. Der zweite Film Herbstalmanach. Das waren noch so Filme, die verankert waren in einer gewissen ungarischen Realität. Und dann mit Verdammnis, dem Vorgänger von Satan Tango, ist er dann einen ästhetisch anderen Weg eingeschlagen. Vor allen Dingen natürlich eben auch mit Satan Tango. Das hat er dann mit Werkmeister Harmoniak und später auch das Turiner Pferd fortgesetzt. Und Satan Tango hatte eigentlich eine ganz spärliche Handlung. Es spielte in der ungarischen Tiefebenen in so einem verlassenen Dorf. Seine Filme spielen oft so in Kneipen. Die Leute tragen lange Mäntel oder sind irgendwie betrunken, abgewrackt. Sie saufen, sie betrügen. Sie warten da auf einen Erlöser. Aber eben anders als beim russischen Regisseur Andrei Tarkovsky, der ja auch sehr religiös beispielsweise war, ist dieser Heiland bei Bellator eben auch keine Hoffnung. Auch dieser Mann bringt eben das Unglück. Ja, und diese lange Kamerafahrten und diese Schwenks und dieses sehr graue Grau, das hat ihn geprägt, das war seine Bilderwelt. Und er ist mal gefragt worden vor einigen Jahren beim Festival in Marrakesch, warum er nicht diese klassische Filmeinstellung macht von Schuss gegen Schuss. Und daraufhin hat er Folgendes auf Englisch geantwortet.
An actor is entering, say hello and cut. And then the other in the room say hello and cut. And then it's coming a wider picture when we see both them. It's boring for me. Really, it's no challenge. And plus, it's not true. You know, when I was very young, I was a worker in the ship factory. That was my real university. And I understood how the people are doing the life. I studied what it means time.
Ja, er hat gesagt, er hat damals in dieser Zeit in dem Schiffswerk wirklich bemerkt, was Zeit bedeutet. Und seine Filme sind ja unglaublich langsam. Es passiert ja relativ wenig. Und er hat ja eben auch nochmal gesagt, diese klassische Dramaturgie, jemand kommt ins Bild, es wird geschnitten, dann sieht man den anderen, es wird geschnitten, dann gibt es eine Totale von den beiden, findet er langweilig, ist für ihn eben keine Herausforderung. Und das hat er eben wirklich auch nie stilistisch gemacht. Und ich habe Tarkovsky schon erwähnt, ein anderer, der durchaus, an dem man denken kann, was die Länge der Einstellung angeht, ist der Ungar Miklós Jancsó. Aber natürlich hatte Bellator seinen ganz eigenen Stil und den hat er dann auch im Laufe seines Werks immer weiter perfektioniert.
Seinen Durchbruch hat Bellatar in Berlin auf der Berlinale gefeiert. Wie wichtig war denn Deutschland, wie wichtig war das Ausland insgesamt für sein Werk?
Das war schon enorm wichtig. Also man kann schon sagen, dass Satan Tango hat in einer internationalen Filmwelt wirklich, da ist er berühmt geworden 1994. Ich habe damals auf der Berlinale gejobbt. Im Delphi ist dieser Film das erste Mal gelaufen, dieses große Berliner Kino so mit 800 Leuten. Und der Film fing natürlich ganz früh an, am Vormittag. Und es gibt dann einige, daran kann ich mich gut erinnern, die sind fluchend aus dem Saal gerannt, aber die meisten blieben übrig. Und dann am Ende war so ein harter Kern von 200 und die kamen selig aus dem Kino danach. Es gab ja auch noch eine Pause, also das hat dann wahrscheinlich 8,5 Stunden gedauert, bis dann der Film damals vorbei war. Bellatar war dann auch Gastdozent hier an der Berliner Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin. Ja, und Berlin war damals sehr, sehr wichtig für ihn. Er hatte auch in Berlin immer eine ganz große Fangemeinde.
Herr Taschmann, warum hat sich denn Bellatar bereits 2011 nach seinem Film Das Turiner Pferd vom aktiven Filmemachen zurückgezogen? Da war er gerade mal 56 Jahre alt.
Ja, also er hatte natürlich in gewisser Weise mit Das Turiner Pferd etwas beendet. Er hätte dann nicht mehr so weitermachen können, sonst hätte er sich wahrscheinlich zu sehr wiederholt. Schon Das Turiner Pferd war in gewisser Weise eine Wiederholung, zumindest eine ästhetische Wiederholung von Sachen, die er schon gemacht hatte. Man muss eben auch dazu sagen, diese Art Filme zu machen war in Osteuropa ja leichter, interessanterweise, als im Westen, weil Geld ja keine Rolle gespielt hat. Das musste sich ja nicht amortisieren. Das war ja auch bei Tarkowski so. Und natürlich durch die Übernahme der Regierungsgeschäfte von Orban war dieses Kino natürlich auch nicht mehr genehm. Das wollte keiner mehr bezahlen in Ungarn. Und im Westen haben sich westliche Produzenten auch gescheut, weil er hat ja einen Film gemacht, Der Mann von London. Das war ja so eine Koproduktion auch mit Frankreich. Das hat aber den französischen Koproduzenten damals ruiniert. Er war also nicht finanzierbar in gewisser Weise. Also das hat er natürlich nicht gesagt, dass seine Filme nicht mehr finanziert werden. Er hat dann natürlich andere Gründe erwähnt. Aber ich glaube, er hatte in gewisser Weise auch alles erzählt und er hat sich ja auch nicht aus der Filmwelt zurückgezogen. Er hat dann eben vor allen Dingen in Sarajevo, aber auch in Split Kurse gegeben, hat Installationen gemacht, hat in anderer Weise eben seine Arbeit fortgeführt.
Welche Rolle hat denn Tar in Ungarn gespielt? Das kann man wahrscheinlich daran sehen, wie die Ungarn auf die Nachricht vom Tod reagiert haben.
Also es war heute wirklich so, in Ungarn spielte das Internet eine ganz große Rolle. Die wichtigen Zeitungen haben ja große Internetpräsenz und da war es natürlich die Nachricht Nummer eins. Also bei HWG, das ist so die ungarische Spiegelversion, eine oppositionelle, eine ungarische Zeitung, die eben nicht in den Staatsmedien aufgegangen ist, oder auch Népszava war die größte Tageszeitung. Das war wirklich die Nummer eins und auch in den Staatsmedien musste man ihn erwähnen und man musste ihn auch loben. Insofern war das heute in Ungarn schon sehr wichtig. Man muss sagen, unter Filmkritikern war er immer sehr beliebt in Ungarn, aber er hat es sehr schwer, im eigenen Land ein großes Publikum zu finden. Also ich habe mir mal die Zahlen rausgesucht. Damals 1995, wie Satan Tango in Ungarn ins Kino kam, haben den damals 843 Zuschauer gesehen, also fast niemand. Und es waren auch später selten mehr als 7.000 bis 10.000 Zuschauer. Ich muss aber dazu sagen, ich bin sicher, wenn diese Filme heute gezeigt werden in Ungarn, weil sich auch eine Jugend sehr viel mehr interessiert auch für solche Werke und weil er mittlerweile eben auch so als ein sehr oppositioneller Filmemacher gilt, heute bin ich sicher, wenn Sie die Filme jetzt in Budapest zeigen, in den nächsten Wochen wird es total voll sein.
Im Alter von 70 Jahren ist der ungarische Filmregisseur Bellatar gestorben. Jörg Taschmann hat an ihn erinnert. Was Meteorologen, Physiker, Klimaforscher präzise modellieren können, haben Versicherungsmathematiker auch schon längst berechnet. Die Schäden, die durch die Klimakatastrophe auf alle von uns zukommen werden, früher oder später heftiger oder zunächst nicht so heftig. So haben zum Beispiel Versicherungsmathematiker in den USA das Brandrisiko für viele Gebäude in Los Angeles und Umgebung so hoch eingeschätzt, dass viele Versicherungspolicen gekündigt wurden noch vor den verheerenden Bränden im vergangenen Januar. Eine Brandkatastrophe, man könnte sagen, mit Ansage. So wie noch viele Brandkatastrophen folgen werden und auch Überschwemmungen und Dürren. In Kalifornien sind die Villa Aurora und das Thomas-Mann-Haus um Haaresbreite der Katastrophe vor einem Jahr entkommen. Wie sieht es dort aus, ein Jahr nach dem Feuer? Darüber möchte ich nun mit Jakob Scherer sprechen. Er ist der Geschäftsführer der Villa Aurora und des Thomas-Mann-Hauses. Und jetzt am Telefon, Herr Scherer, einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen in der Sendung sein darf.
Dann beschreiben Sie doch mal, wie sieht es aktuell in den beiden Häusern und in der Umgebung drumherum aus, also Villa Aurora, das Thomas-Mann-Haus?
Sehr gerne. Ich würde vielleicht damit anfangen, dass Los Angeles eine wahnsinnig große und weitläufige Stadt ist. Und je nachdem, in welcher Straße oder auch in welchem Bezirk man sich befindet, man einen sehr unterschiedlichen Eindruck davon bekommt, wie die Folgen dieser Brände sind. Es gibt Teile, da hat man den Eindruck, da ist eigentlich gar nichts passiert und da geht das Leben mehr oder weniger normal weiter. Und insbesondere rund um die Villa Aurora zeigt sich aber ein ganz anderes Bild. Circa 40% der Gebäude in der Straße, in der die Villa Aurora liegt, sind abgebrannt. Und die Brände sind buchstäblich durch unseren Garten gezogen, an der Villa Aurora vorbei und haben die zwei Häuser rechts und links der Villa Aurora niedergebrannt, sowie auch die Häuser von sehr engen Partnerinnen und Partnern der Organisation.
War das einfach Glück oder war das Vorbeugung? Haben Sie irgendwas machen können, was die anderen vielleicht nicht gemacht haben?
Also ich glaube, alle Menschen, die dort in dieser von Bränden bedrohten Gegend wohnen, versuchen alles zu tun, was an Vorschriften auch den dortigen Besitzern auferlegt wird, nämlich zu gucken, dass da kein Gestrüpp im Garten liegt, dass sozusagen Zugänge für die Feuerwehrmenschen, Feuerwehrleute auch vorhanden sind etc. Und am Ende muss man, glaube ich, sagen, dass wir wahnsinnig großes Glück hatten, anders als andere in unserer Umgebung. Und wir sagen immer im Nachgang oder im Nachgang zu der Katastrophe haben wir immer gesagt, dass vielleicht auch die schützende Hand Martha Feuchtwangers über uns war, die 1961 bei den bekannten Bel Air Fire als letzte noch auf dem Dach der Villa stand und mit Wassereimern die Flammen vom Haus ferngehalten hat.
Die Villa Aurora ist immer noch geschlossen. Wie stark waren denn die Schäden, obgleich das Feuer, wie Sie gesagt haben, nur in Anführungsstrichen nur durch den Garten durchgewalzt ist?
Also wenn heute so eine Nachbarschaft brennt, und ich glaube, so kann man das jetzt im Falle der Villa Aurora auch wirklich sagen, dann verbrennt da ja eine ganze Menge an Sondermüll. Also Lithium, Asbest, es wurde noch sehr lange in Kalifornien mit Asbest gebaut, Quecksilber, alle möglichen Plastike, Tiere dort in der Gegend gelebt haben. Und insofern ist zwar das Gebäude der Struktur nach unversehrt gewesen und geblieben, allerdings gibt es natürlich eine toxikologische Verseuchung. Und insofern war es einfach auch nicht möglich, sich länger in der Villa Aurora aufzuhalten, weil man sehr schnell gespürt hat, dass es einem auf die Atemwege geht. Und wir hatten Glück, dass das Gebäude bestand, aber wir konnten es eben auch sehr, sehr lange nicht wirklich nutzen.
Das heißt, gibt es noch Arbeiten, um diese Schadstoffe irgendwie abzutragen, rauszubringen?
Nicht mehr. Seit Ende vergangenen Jahres, also jetzt wirklich seit wenigen Wochen, ist es so, dass wir als Team uns ohne Gefahr, ohne Risiko wieder in der Villa Aurora aufhalten können. Es gibt aber noch eine Reihe anderer Arbeiten, Stabilisierung des Hangs und auch eine Schaffung einer langfristigen Feuerresilienz, die jetzt noch vor uns stehen und die wir noch abschließen müssen, bevor wir uns wieder für den Publikumsverkehr und die Stipendiatinnen und Stipendiaten öffnen können.
Sie haben die Nachbarschaft, die unmittelbare Nachbarschaft angesprochen, Herr Scherer, und die Verheerungen dort. Wie haben denn die Menschen reagiert? Gab es da einen Austausch? Gab es da Hilfe? Gab es da Solidarität?
Also wir waren überwältigt von der Solidarität, die wir erfahren haben. Und es war uns aber immer auch wichtig, dass wir unsere Solidarität gegenüber den Nachbarinnen und Nachbarn und den vielen Partnerinnen von uns zum Ausdruck bringen, weil die häufig auch mehr betroffen waren, als wir es waren und teilweise vor den, ja, kann man sagen, vor den Trümmern ihrer Existenz waren, die sie sich über viele Jahre aufgebaut hatten. Bis heute sind wir im engen Austausch mit vielen von denen, die dort von den Bränden betroffen waren, engagieren uns in Vereinen und Initiativen zum Erhalt historischer Bausubstanz und bieten auch einen Raum für den Austausch und die Reflexion über die Folgen der Brände für die Nachbarschaft und ihre Bewohner.
Lassen Sie uns auch kurz über das Thomas-Mann-Haus sprechen. Das war weniger betroffen. Auch das war Zufall, kann man das so sagen?
Ja, wobei einfach die gesamte Nachbarschaft deutlich weniger betroffen war. Also das Haus, das erste Haus, was quasi verbrannt wurde, wenn man vom Thomas-Mann-Haus Richtung Westen läuft, liegt so in circa 500, 600 Meter Luftlinie. Und die Brände sind einfach nie so nah an das Haus herangekommen, dass die eine ernsthafte Gefahr hätten darstellen können.
Donald Trump hatte die kalifornische Feuerwehr damals, also vor einem Jahr, heftig kritisiert. Hat er sich seitdem irgendwie für dieses Thema interessiert, für den Brandschutz oder den Wiederaufbau?
Also das kann ich jetzt im Detail ehrlich gesagt nicht sagen. Ich vermute auch, dass das nicht so die Ebene eines Präsidenten oder einer Präsidentin in den USA ist. Aber es gibt eine ganze Reihe von Versuchen, diese Gegend auch wieder zu errichten und aufzubauen. An manchen Stellen war ich jetzt überrascht, als ich vor wenigen Wochen das letzte Mal da war, wie langsam auch der Wiederaufbau vor sich geht. Wir hoffen aber natürlich, dass das auch schnell wieder vorwärts geht. Und schnell auch wieder letztendlich so was wie eine urbane Infrastruktur, insbesondere rund um die Villa Aurora, entsteht.
Also der Eindruck, Donald Trump hatte damals diese Brände einfach instrumentalisiert, politisch benutzt. Jetzt nochmal zu Trump und seiner Regierung. Die haben ja viele transatlantische Gewissheiten und Traditionen in Frage gestellt. Es gibt zahlreiche KünstlerInnen, die aus Protest aktuell nicht in die USA reisen wollen. Können Sie, müssen Sie auf die große Politik irgendwie reagieren, Herr Scherer?
Also ich kann bisher noch nicht bestätigen, dass es ein geringeres Interesse seitens potenziellen Fellows und Stipendiatinnen gibt, in die USA zu reisen. Und ich glaube, wenn man sich so die vergangenen 25, 30 Jahre der US-Politik anguckt, von Clinton, Bush, Obama, Trump, Biden und dann auch wieder Trump, hat sich immer wahnsinnig viel in dem Land getan. Und es war immer, gab starke politische Pole, das Spektrum, würde ich sagen, ist auch deutlich breiter dort, als es vielleicht in Deutschland der Fall ist und als wir es gewöhnt sind. Und insofern ist mein Eindruck, dass viele Menschen immer noch ein großes Interesse daran haben, in diesem Land zu sein und letztendlich über die großen Fragen und Herausforderungen der Zeit, sei es in Kunst oder Politik, dort nachzudenken und zu arbeiten.
Es hat sich immer sehr viel getan, haben Sie gesagt, Herr Scherer. Es wird sich auch viel tun. Glauben Sie, dass bestimmte Dinge einfach auch im Laufe der Zeit korrigiert werden können? Sind Sie da optimistisch oder glauben Sie, da werden Strukturen jetzt zerschlagen, zum Beispiel auch in der Kultur, die nicht so ohne weiteres wieder aufzubauen sind?
Also da möchte ich jetzt keine Prognose wagen, denn ich glaube, die letzten Monate und auch die letzten Jahre in der amerikanischen Politik haben gezeigt, dass sich die Dinge wahnsinnig schnell verändern können. Ins Positive und ins Negative. Und insofern würde ich sagen, wir sind gut darin beraten, durch unsere Arbeit und durch unsere Programme zu sprechen und letztendlich das zu tun, was wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten als Institution in den USA immer getan haben, nämlich mit den neuen Rahmenbedingungen umzugehen und einen Weg zu finden, erfolgreich unsere Arbeit dort zu tun.
Ein Jahr nach den verheerenden Bränden in Kalifornien, in Los Angeles. Jakob Scherer war das, der Geschäftsführer der Villa Aurora und des Thomas-Mann-Hauses. Herr Scherer, ich danke Ihnen für das Gespräch. Guten Abend.
Danke Ihnen.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Bibliotheken sind immer Orte für Lesende und Lernende und können gesellschaftlichen Wandel abbilden. So auch die kleine Bibliothek Ni Una Menos in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires, auf Deutsch nicht eine weniger. Ni Una Menos war der Slogan der sehr großen Frauenbewegung, die in Argentinien ab 2015 die Straße eroberte, um gegen misogyne Gewalt und insbesondere gegen die verbreiteten Femizide zu protestieren. Die Bewegung steht für einen neuen Feminismus in Argentinien, ein Phänomen, das vor gut 3 Jahren die Stadtregierung von Buenos Aires veranlasste, die Biblioteca Ni Una Menos zu eröffnen. In unserer Fazitreihe Die Welt im Regal hat Viktoria Eglau diesen sehr speziellen Ort für uns besucht.
An einer schmalen, stark befahrenen Straße von Buenos Aires steht ein flaches Gebäude mit abblätterndem Putz, eine Stadtteilbibliothek. Drinnen in einem Lesesaal mit altmodischen Regalen hängen großformatige bunte Porträts bekannter argentinischer Autorinnen. Silvina Ocampo, Sara Gallardo oder Alfonsina Storni. Nach der bis heute populären Avantgarde-Schriftstellerin Storni, die sich 1938 das Leben nahm, ist die Bibliothek benannt.
Die Biblioteca Ni Una Menos ist ein Teil der Alfonsina Storni Bibliothek,
erklärt deren Leiterin Alicia Gralia. Als die Stadtregierung von Buenos Aires 2022 beschloss, einen Ort für feministische Literatur einzurichten, wählte sie als Standort die bereits bestehende, auf Werke von Frauen spezialisierte Bibliothek. Ni una menos, nicht eine weniger, bedeutet nicht eine Frau weniger. Mit diesem Kampfruf demonstrierten Argentinierinnen vor einem Jahrzehnt gegen die in ihrem Land sehr häufigen Femizide, das heißt Morde an Frauen oder Mädchen. Eine neue, eine kraftvolle, eine verjüngte Frauenbewegung entstand.
El espacio ni una menos, chicas jóvenes.
Und so sind es vor allem junge Leserinnen, die in der Bibliotheca Ni Una Menos Bücher zu feministischen und Gender-Themen ausleihen, wie die Leiterin Alicia Gralia sagt. Omara Barra von der Bibliothekenverwaltung der Stadt Buenos Aires ergänzt:
Der Katalog ist total vielfältig. Dazu gehören sowohl Neuerscheinungen als auch Klassiker feministischer Literatur. Über rund 400 Titel verfügt die Biblioteca Ni Una Menos.
Werke von Judith Butler, Rebecca Solnit oder der Argentinierin Rita Segato stehen in den Regalen, neben vielen anderen. Eine Frau um die 40 hat gerade Bücher zurückgegeben und will sich neue ausleihen. Silvina Di Caudo erzählt, sie lese gern über einflussreiche Frauen aus der argentinischen Geschichte.
Bei Demonstrationen trifft man manchmal junge Mädchen, die wenig Ahnung von den wahren Feministinnen unserer Geschichte haben. Sie kennen die Frauen nicht, die die feministischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts geprägt haben.
Viel los ist in der Biblioteca Ni Una Menos nicht an diesem Nachmittag. Vielleicht liegt es an der brütenden Sommerhitze in Buenos Aires. Aber ein bisschen wirkt es auch so, als friste die Bibliothek unter dem Dach der Stadtteilbücherei ein Schattendasein. Die Ni Una Menos-Bewegung schwappte zwar in viele andere lateinamerikanische Länder über, aber in Argentinien selbst ist der Feminismus zurzeit weniger sichtbar. Seit gut 2 Jahren regiert der rechtslibertäre Präsident Javier Milei das Land. Es gebe einen Backlash, erkämpfte Frauenrechte seien in Gefahr, sagt Mercedes Funes von der Kulturverwaltung der Hauptstadt. Die Journalistin hat selbst ein Buch über Feminismus geschrieben, gehörte zu den Initiatorinnen der Frauendemos von 2015 und bemüht sich um Optimismus.
Einen weiten Weg haben wir seitdem zurückgelegt. Wir haben auch die Abtreibungslegalisierung erreicht. Das wäre ohne Ni Una Menos nicht möglich gewesen. Es gibt heute Frauenrechte, die man nicht so einfach zurücknehmen kann.
Mercedes Funes von der Kulturverwaltung von Buenos Aires. Die Bibliothek Ni Una Menos in unserer Reihe Die Welt im Regal hat Victoria Eglau diesen besonderen Ort in der argentinischen Hauptstadt besucht.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Protestierenden im Iran bekommen zunehmend Unterstützung von Kulturschaffenden. Der Filmregisseur Jafar Panahi etwa schrieb auf Instagram, was derzeit in seiner Heimat passiere, sei nicht nur die Unterdrückung eines Protests, sondern eine Kriegserklärung der Regierung an das Volk. Irans größte Pop-Ikone, Gugush, die wie Panahi derzeit im Exil lebt, sprach von einem einheitlichen Ruf nach einem Ende der Islamischen Republik. Weitere Schauspielerinnen und Rapper positionieren sich zunehmend deutlich, wie der Journalist und Filmkritiker Amin Fasenafar im Deutschlandfunk sagte.
Der Mann der Stunde ist Toomaj Salehi, also ein Mann, der damals schon unter der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung sehr kritisch gerappt hat. Der ist verhaftet, gefoltert worden, zum Tode verurteilt worden, dann wieder freigesprochen worden, erneut verhaftet worden. Jetzt meldet er sich auf seinem Instagram-Kanal mit sehr klaren Worten, mit sehr klarer Kritik und er kritisiert aber auch die Opposition und sagt, ihr sollt euch nicht gegenseitig zerfleischen, ihr solltet nicht wieder Inland gegen Ausland euch ausspielen, das schwächt die oppositionelle Bewegung.
Der Filmkritiker Amin Fasenafar. Erst am Wochenende hat US-Präsident Trump erneut gefordert, dass Grönland Teil der Vereinigten Staaten werden soll. Nun hat sich die isländische Sängerin Björk mit einer Solidaritätsbotschaft an die dort lebenden Menschen gewandt. Sie wünsche ihnen Kraft in ihrem Kampf um Unabhängigkeit, schrieb die 60-Jährige auf Instagram. Kolonialismus habe ihr immer wieder kalte Schauer über den Rücken gejagt, betonte Björk, als Anspielung auf das Verhältnis von Grönland zu Dänemark. Die Insel ist seit den 1950er Jahren keine Kolonie mehr, sondern ein weitgehend autonomer Teil Dänemarks. Auch Björks Heimat Island hat eine koloniale Vergangenheit. Die belgische Veranstaltung Tomorrowland ist das weltweit größte Festival für elektronische Tanzmusik. Mit dem neuen Jahr expandiert es, und zwar nach Asien. Dort gab es schon kleinere Ableger des Events, nun aber soll eine vollwertige Version des Originals entstehen.
Die Organisatoren gaben nun erste Einzelheiten bekannt. Sie laden für Mitte Dezember nach Thailand. Am Strand von Pattaya erwarten sie an 3 Tagen jeweils rund 50.000 Menschen. Dass die Wahl auf Thailand fiel, begründen die Tomorrowland-Macher mit dem wachsenden Einfluss des Landes im globalen Musikbereich. Das Humboldt-Forum in Berlin bietet allen Betroffenen des Stromausfalls in der Hauptstadt kostenlosen Eintritt. Als einfacher Nachweis des Wohnortes genügt laut Humboldt-Forum zum Beispiel der Personalausweis. Auch offizielle und ehrenamtliche Helfende können von Mittwoch bis Sonntag gratis in die Sammlungen und Ausstellungen. In den Werkräumen gibt es Möglichkeiten zum Aufwärmen, Handyaufladen sowie eine Lese- und Spielecke. Ähnliche Angebote bieten mehrere öffentliche Bibliotheken im betroffenen Gebiet. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz lädt kostenlos in ihre Häuser auf der Berliner Museumsinsel und am Kulturforum. Auch im Musikinstrumentenmuseum haben Betroffene sowie Schulklassen aus dem Gebiet freien Eintritt.
Gerade ein paar Tage ist es her, da hörte man in vielen Kirchen das Weihnachtsevangelium und den Satz Friede auf Erden. Das haben die Engel den Hirten verkündet. Doch was heißt das konkret, jenseits der frommen weihnachtlichen Gedanken? Was heißt Frieden in der Ukraine, im Gazastreifen, im Sudan? Der Friede ist ein Wunsch, ein Ziel. Friede auf Erden eine Utopie? Oder ist Frieden einfach die Abwesenheit von Krieg? Allen diesen Fragen gehen wir hier in Fazit in diesen Tagen nach in unserer Reihe Frieden und Versöhnung. Heute wollen wir über den Westfälischen Frieden von 1648 sprechen und dazu begrüße ich am Telefon Michael Rohrschneider. Er ist Professor für Geschichte der frühen Neuzeit und rheinische Landesgeschichte an der Universität Bonn und Leiter des Zentrums für historische Friedensforschung. Guten Abend, Herr Rohrschneider.
Ja, guten Abend, Herr Rölke. Ich grüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Erst Schrecken und Elend des Dreißigjährigen Krieges, dann der Westfälische Friede. Er gilt als der Friedensschluss schlechthin. Warum?
Ja, zum einen ist das für die Zeitgenossen wirklich ein Weltwunder gewesen, dass dieser Kongress, der zu diesem Frieden führte, überhaupt stattgefunden hat. Man muss sich vorstellen, dass damals, man hat das genau ausgezählt, 194 Vertretungen vor Ort in Münster und Osnabrück waren. Die heutige UNO hat 193 Mitgliedstaaten. Da sieht man mal, in welchen Größenordnungen man sich da bewegt. Und es ist natürlich ein unendlich langer Krieg gewesen, den es beizulegen galt, den 30-jährige Krieg. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber auch, und das macht den Westfälischen Frieden für uns heute interessant, die Dinge, die wir in der Diplomatie, in der Politik heute bei Friedensverhandlungen kennen, also Friedensvermittlung, Garantieregelung, Amnestie, das ist damals ganz innovativ ausgeprägt worden.
Also das Entscheidende, ein Kongress, wo sich alle Beteiligten treffen und ja auch auf Augenhöhe, wie man glaube ich so schön sagt, miteinander reden.
Genau, das ist das Prinzip. Natürlich gilt auch im 17. Jahrhundert wie auch im 21. Jahrhundert, manche sind gleicher. Also es gibt schon die großen Mächte, die das Kongressgeschehen diktieren. Aber im Grunde genommen gibt es schon im Vorfeld der Verhandlung ein ganz erbittertes Ringen darüber, wer darf überhaupt teilnehmen an diesen Friedensverhandlungen. Das können wir aktuell auch beispielsweise immer wieder beobachten, wenn es darum geht, einen Frieden für die Ukraine zu generieren. Also wenn es solche Konferenzen gibt, wer darf da überhaupt teilnehmen? Wer ist befugt? Wer ist bevollmächtigt? Und das ist im 17. Jahrhundert nicht anders gewesen als heute.
Und da waren, glaube ich, vor allem auch die Reichsstände so ein Zankapfel, also die Reichsstände des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nationen.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, denn es war die Frage, wer vertritt denn das Heilige Römische Reich? Ist es nur der Kaiser oder sind es alle anderen Reichsstände? Und das hat dann dazu geführt, dass am Ende so viele Vertretungen mit beteiligt waren, denn allein die Reichsstände haben 140 dieser Vertretungen ausgemacht.
Also das Ganze war überhaupt kein Diktatfrieden. Diesen Begriff gibt es ja auch. Da bestimmt sozusagen der Stärkere, was Frieden ist.
Genau, das ist tatsächlich so. Es ist kein Diktatfrieden gewesen, aber es hat sehr wohl Gewinner und Verlierer dieses Friedensschlusses gegeben. Aber man hat anders als etwa nach dem Ersten Weltkrieg nicht den Fehler gemacht, eindeutig einen Kriegsschuldigen zu benennen. Wir wissen ja aus der deutschen Geschichte, dass das eigentlich eine Wurzel für neue Konflikte gewesen ist, was dann nach dem Ersten Weltkrieg gemacht worden ist. Und das hat man in Münster und Osnabrück ganz anders gehandhabt. Also da gibt es keinen explizit Kriegsschuldigen, der hier benannt worden ist.
Kann denn, Herr Rohrschneider, dieser Friedensschluss, dieser Westfälische Frieden, Modell für das 21. Jahrhundert sein? Und Sie haben das ja schon so ein bisschen angedeutet. Es ist also möglich, aus diesen Erfahrungen allgemeine Grundsätze zu formulieren, die auch in der Gegenwart anzuwenden sind?
Das ist eine ganz spannende Frage, die auch viel diskutiert wird. Es hat vor Jahren tatsächlich von oberster politischer Ebene gewissermaßen, das war damals, als Frank-Walter Steinmeier noch Außenminister war, die Initiative gegeben, kann man für den Nahen Osten so eine Art westfälischen Frieden bilden? A Westphalia for the Middle East, wie es so schön deutsch heißt. Und das ist tatsächlich für Historikerinnen und Historiker eine Herausforderung, denn wir bemühen uns einerseits eigentlich zu zeigen, das ist unser Berufsethos, dass eben nicht alles zu jeder Zeit immer gleich gewesen ist. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich schon, gerade wenn wir über Friedensprozesse sprechen, immer wieder Parallelen, Analogien, die uns so zum Nachdenken bringen und die genau diese Frage, kann man aus der Geschichte lernen, eigentlich sehr aktuell machen.
Wenn wir uns heutige Friedensverhandlungen anschauen, zuletzt das Ringen um einen Frieden in der Ukraine, da gibt es ja noch keine wirklichen Friedensverhandlungen. Wie blicken Sie denn, Herr Rohrschneider, auf diese Verhandlung als Historiker?
Wir sind da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite fällt uns natürlich schon auf, dass bestimmte strukturelle Gegebenheiten in Friedensverhandlungen für uns nichts Neues sind. Also das kennen wir aus der Geschichte, diese Dinge wiederholen sich. Also um das mal konkret zu machen, gibt es Friedensvermittler in diesem Prozess? Wird darüber nachgedacht, nach einem Friedensschluss eine Garantie zu errichten? Wie verhält es sich mit dem Thema Amnestie? Andererseits hüten wir uns aber davor, immer sozusagen den einfachen Weg zu gehen und zu sagen, ja, wir müssen ja nur in die Geschichte gucken, dann wissen wir es, wie es zu machen ist. Das ist viel zu einfach gedacht. Die Realität ist dann viel komplexer.
Lassen Sie uns doch vielleicht mal, Herr Rohrschneider, über die Menschen ganz konkret sprechen. Der 30-jährige Krieg, der bedeutet ja auch, dass eine ganze Generation ausschließlich in Kriegszeiten aufgewachsen ist und nur den Krieg kennt. Wie kann denn so eine Generation, wie können solche Menschen Frieden lernen?
Das ist tatsächlich ein großes Problem, für das es auch kein Patentrezept gibt. Mein Punkt ist immer, den ich stark mache, Vertrauensbildung. Also das, was wir ganz klassisch vertrauensbildende Maßnahmen nennen, das ist bis hin zu Friedenserziehung, die es ja auch gibt. Das sind tatsächlich Dinge, die müssen sich langfristig entwickeln. Die kann man nicht kurzfristig von oben aufoktroyieren oder dekretieren. Denn da geht es ja oftmals auch um eine ganz persönliche Ebene. Ne? Also wie geht man denn mit dem Nachbarn um, mit dem man vorher verfeindet war. Das ist tatsächlich eine, meines Erachtens, immer eine sehr, sehr harte und langfristige Aufgabe, bei der man auch keine schnellen Erfolge erwarten darf.
Vertrauensbildung als Voraussetzung für Versöhnung?
Würde ich so formulieren tatsächlich. Wenn man über Versöhnung nachdenkt, gerade in Abgrenzung zu Frieden, wir diskutieren in Bonn gerade an der Universität immer sehr darüber, dass es sehr wohl Unterschiede zwischen Versöhnung und Frieden gibt, denn Versöhnung ist immer so ein bisschen noch mehr als ein bloßer Friedensschluss. Und dahin zu kommen, jenseits eines bloßen Friedensvertrags, bedarf noch meistens jahrzehntelanger, langer Anstrengungen, um da überhaupt in diesen Bereich zu gelangen.
Kann man denn Versöhnung vertraglich irgendwie fixieren?
Ja, das ist der Punkt. Das funktioniert eben nicht. Ne? Wir können jetzt nicht dekretieren oder sagen, so ab jetzt sind wir versöhnt. Sondern es bedarf anderer Dinge, manchmal auch Dinge, die wir gar nicht kalkulieren können. Denken wir etwa an das berühmte Beispiel der deutsch-französischen Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat Versöhnung funktioniert, obwohl es ja gar keinen Friedensschluss formell gegeben hat. Da braucht man halt solche Lokomotiven, wie es damals Adenauer und de Gaulle waren, die offenbar ein solches Charisma hatten und eine solche Entwicklung in Gang setzen konnten, dass daraus dann wirklich eine Versöhnung von Nationen geworden ist.
In unserer Fazitreihe Frieden und Versöhnung war das Michael Rohrschneider, Professor für Geschichte der frühen Neuzeit und rheinische Landesgeschichte an der Universität Bonn und Leiter des Zentrums für historische Friedensforschung. Herr Rohrschneider, ich danke Ihnen für das Gespräch. Einen schönen guten Abend.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Die Nazis wussten ziemlich genau, ihre Macht in Szene zu setzen. Ein Beispiel, die akribisch choreografierten Massenaufmärsche, Pomp und Propaganda überall. Der Alltag dagegen sah im Vergleich dazu unspektakulär, ja normal aus. Von der Banalität des Bösen hat die Philosophin Hannah Arendt gesprochen. Spannende Frage, wo geht das Banale ins Böse über? Die harmlose Normalität in Diktatur. Das Grassi-Museum für angewandte Kunst in Leipzig zeigt dies nun anhand von ganz unverdächtigen Gebrauchsgegenständen. Von Teekannen, Teppichen, Vasen, Lampen, Kleiderschränken. Fortschrittliches Design eben aus der Weimarer Republik, das den Alltag in der Diktatur schmückte, in den Amtsstuben des Regimes und auch in den Verwaltungen von KZs. Formen der Anpassung, ein bislang kaum erforschter Bereich der Designgeschichte mit höchst aktuellem Bezug. Carsten Probst berichtet.
Margret Friedländer stammte aus einer deutsch-englischen Familie in Frankreich. Sie war Bauhausschülerin und lehrte ab 1925 Porzellangestaltung an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle an der Saale. Ihr avantgardistisches Tischgeschirr und ihre Vasen in sachlich moderner Formgebung wurden von der staatlichen Porzellanmanufaktur KPM in Berlin in alle Welt vertrieben. 1933 wurde Friedländer als Jüdin ins Exil gedrängt, ihre Werkstatt arisiert, doch unter der neuen Leitung produzierte sie jahrelang weiter Friedländers Design für die KPM. Olaf Thormann, Direktor des Grassi-Museums für angewandte Kunst in Leipzig.
Der Name von Margret Friedländer, der verschwindet dann aber, ne? Der wird getüncht und es nimmt dann keiner an dem Formgut und an den Glasurenanstoß, sondern das ist ja also ein arisiertes Unternehmen, ne? Also das geht dann durch.
Das Bauhausdesign, in der NS-Ideologie eigentlich als volksfremd und entartet gebrandmarkt, es besteht auch nach 1933 in bestimmten Nischen fort.
Das Bauhaus gerade ist ein Feindbild und trotzdem ist es nicht so, dass dieser Name komplett verschwindet, das Label darf fort existieren und auch ist es so, dass man also auch dem Freischwinger, den Stahlrohrmöbeln noch ein Nischendasein lässt. Es wird zurückgedrängt, es wird verspottet und auch denunziert und damit bleibt also eben so eine Pseudo-Offenheit auch.
Design im Nationalsozialismus besteht nicht nur aus Hakenkreuzen, Blut- und Bodensymbolik oder völkischer Heimatbeschwörung. Im Gegenteil, erstmals zeigt diese Leipziger Ausstellung eine Vielzahl von fließenden Übergängen, Mischformen, Anpassungen, die überhaupt nicht dem Klischee der NS-Herrschaft entsprechen. Eine Abteilung widmet sich der Suche nach der sogenannten Urform. Gemeint waren damit Grundtypen alltäglicher Gegenstände, von denen man annahm, dass sie schon seit Urzeiten Bestand hätten. Große getöpferte Vasen beispielsweise, Krüge, Besteck, Ornamentlinien, zeitlos gestaltete Gebrauchsdinge aller Art. Die Idee dafür reicht weit zurück bis in die Zeit der Frühromantik. Die ausgestellten Gegenstände lassen sich optisch überhaupt keiner propagandistischen Symbolik zuordnen. Dennoch entsprachen sie nationalsozialistischem Design, denn nach 1933 galten Urformen nicht mehr als offene Formen, die in allen Kulturen gleichermaßen vorkommen konnten, sondern als Symbole für eine germanische Urkultur, die angeblich bis in die Bronzezeit zurückreichte. Nicht viel anders verhält es sich mit der sogenannten Volkskunst. Motive aus dem bäuerlichen Leben und einer vorindustriellen Handwerkskunst finden sich bei vielen Einrichtungsgegenständen lange vor 1933. In der Ausstellung sieht man handgeknüpfte Teppiche mit Tiersymbolen, handbemalte Krüge und Becher mit Ornamenten und Motiven aus dem bäuerlichen Leben, Bauernmöbel und sogar die bis heute zu Weihnachten beliebten Strohsterne. Man muss sehr genau hinsehen, um an Details zu erkennen, wo die gemütliche Volkskunst ins Völkische übergeht und plötzlich angeblich arische Traditionen bezeugt. Olaf Thormann.
Das wirkt immer wieder die Frage auf, ja, wo ist es infiziert? Also es ist nicht ganz so einfach zu sagen, da ist etwas eindeutig ein Ausdruck nur einer Zeit, aber die dann eben auch als ein Nachleben entfalten, was eigentlich die Formgeschichte der Bundesrepublik noch über Jahrzehnte später mitprägt.
Individuelle Lebensläufe, die die Ausstellung nacherzählt, unterstreichen, wie verwirrend und manchmal uneindeutig die Verhältnisse unter der Diktatur waren. Wie im Fall etwa des Bauhausschülers und SPD-Mitgliedes Franz Ehrlich. 1934 als antifaschistischer Widerstandskämpfer inhaftiert, arbeitete er nach seiner Haftzeit offenkundig freiwillig weiter im Dienst der SS und entwarf unter anderem das Eingangstor zum KZ Buchenwald mit der berüchtigten Inschrift »Jedem das Seine«. Nach dem Krieg machte er als Architekt Karriere im DDR-Bauwesen. Als sein Hauptwerk gilt das Gebäude des Rundfunks der DDR in der Berliner Naleperstraße. Eindrucksvoll macht die Ausstellung die ideologischen Strukturen hinter dem Alltagsdesign sichtbar. Eben das Bestreben der Architektur, eine Atmosphäre von Normalität und Gemütlichkeit zu erzeugen, den Anschein von unverfänglicher, unpolitischer Volksgemeinschaft und Heimatliebe. Der Erfolg der Diktatur, so lehrt es die Leipziger Schau, bemisst sich daran, ob sie es schafft, möglichst normal und harmlos zu erscheinen.
Formen der Anpassung, Kunsthandwerk und Design im Nationalsozialismus zu sehen im Grassi-Museum in Leipzig. Carsten Probst berichtete. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander.
Am Mittwoch wird das neue Jahr erst eine Woche alt, doch vom Zauber des Anfangs ist in den Feuilletons wenig zu lesen. Es ist der nackte imperiale Anspruch, titelt die Süddeutsche Zeitung und meint damit Donald Trumps Politik nach dem Angriff auf Venezuela und seine Gier auf Grönland. Die Tageszeitung Die Welt entdeckt in uns allen eine erlernte Hilflosigkeit, die garantierte Depression. Und versteht darunter Folgendes. Angesichts von Krisen, Therapien und Dauerempörung verlernen die Menschen, selbst zu handeln und verfallen der Klage. Alle fühlen sich als Opfer, niemand ist verantwortlich. Nach diesen Zeilen schaffen wir es gerade noch bis zum Ausstellungstipp in der Taz, der so klingt. Neriman Polat zeigt in der Berliner Dependance der Istanbuler Galerie Silbermann ihre entschieden politische Kunst. Hoffnungsvoll ist die eher nicht. Genau an dieser Stelle schalten wir in den Selbsterhaltungstrieb, denn schließlich kann man so ein neues Jahr ja nicht zurückgeben, auch wenn es erst eine Woche alt ist. Hocherfreut blättern wir in den Berliner Tagesspiegel, weil Gregor Dotzauer hier neue Signale für die Stadt empfängt und da es in der Hauptstadt in immer noch Tausenden von Haushalten nicht einmal mehr Strom gibt, folgen wir ihm gern in seiner Begeisterung darüber, dass es dort nun immerhin einen neuen Radiosender mehr gibt. Wer kann schon Ella sagen, ohne Fitzgerald zu denken? Die Assoziation ist längst nicht mehr selbstverständlich. Zumindest in Berlin und Potsdam kann man sich ab sofort jedoch nicht mehr so einfach aus der Affäre ziehen. Denn mit Ella Radio hat am Montagmittag ein privater Jazzsender den Betrieb aufgenommen, der sich nach der Königin des Jazzgesangs benannt hat. Für den Tagesspiegelautor ist dieser neue Sender nicht nur ein Ersatz für das von der Antenne gegangene Jazzradio. Mit dem ausdrücklichen Ziel, die quicklebendige Szene vor Ort einzubinden, statt wie das Jazzradio lediglich gut abgehangene Playlists abzufahren, die an jedem Ort der Welt gleichermaßen schmerzlos vorbeirauschen würden, fungiert es als kulturpolitisches Signal. So soll es sein, hoffen wir mit und lassen uns dann in der Süddeutschen Zeitung vom Film Rental Family gefangen nehmen, der in Japan spielt und eigentlich von Vereinsamung handelt. Der arbeitslose amerikanische Schauspieler Philip wird hier gemietet, um reale Figuren im Leben anderer Menschen zu spielen. Einen Trauergast bei einer Beerdigung oder den falschen Ehemann einer eigentlich lesbischen Frau. Anke Sternborg ist begeistert. Oscar-Preisträger Brandon Fraser spielt diesen zart beseiteten Kindmann mit derselben dünnhäutig liebenswerten Sensibilität wie seine intensive Einsamkeitsstudie in The Whale. Zusammen mit Regisseurin Hikari, deren Debüt 37 Sekunden von der Selbstbehauptung einer jungen Frau mit Einschränkungen erzählte, schaffte es auch hier wieder, Würde und Respekt, Sympathie und Zärtlichkeit für Menschen zu wecken, die von der Gesellschaft oft übersehen oder diffamiert werden. Jetzt brauchen wir nur noch etwas gute Musik und dann wären wir bereit, die noch fehlenden 51 Wochen des Jahres 2026 anzugehen. Die Frankfurter Rundschau hilft uns weiter. Christina Mohr bespricht unter der Überschrift »Der Silberstreif des nahenden Morgens« das Album »Love and Fortune« der walisisch-australischen Singer-Songwriterin Stella Donnelly, der es 2019 gelungen war, mit ihrem ersten großen Hit »Boys Will Be Boys« auf häusliche Gewalt aufmerksam zu machen. Auch die neue Platte bekommt von der FR-Kritikerin Bestnoten. Bittersüße, oft drastische Lyrics in anheimelnden Popsongs zu transportieren, ist im Lauf der Jahre zu Stella Donnellys Markenzeichen geworden. Auch ihr drittes, kürzlich erschienenes Album ist klanglich voller Licht und Wärme, wie geschaffen dafür, trübe Winterwochen aufzuhellen, während es auf Textebene oft deprimierend zugeht. Vielleicht kommt es im Jahr 2026 eben besonders auf die Verpackung der deprimierenden Nachrichten an.
Der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.